Detektor FM. Zurück zum Thema.
Der Journalist Willi Winkler hat bereits Bücher über Bob Dylan, Martin Luther und die RAF geschrieben. Sein neuestes Werk trägt den Titel »Das braune Netz – Wie die Bundesrepublik von früheren Nazis zum Erfolg geführt wurde«. In der sehr dicht recherchierten und umfangreichen Studie zeigt Winkler auf, wie Nazis die junge Bundesrepublik geprägt haben. Über sein neues Buch spreche ich mit dem Autoren Willi Winkler. Er ist heute zu Gast in unserem Studio. Hallo, Herr Winkler.
Hallo, oder ich muss sagen, grüß Gott als Süddeutscher.
Grüß Gott, ich komme auch Süddeutscher in Rheinland-Pfalz allerdings. Ja, fangen wir mit dem Buch an. Dass wichtige Posten in der neuen BRD vom ehemaligen NSDAP-Mitgliedern besetzt wurden, ist, kann man sagen, sicherlich hinlänglich bekannt. Wieso haben Sie Ihr Buch denn genau jetzt geschrieben? Ist das Zufall oder aktuelle politische Situation?
Also ich habe es natürlich nicht gerade jetzt geschrieben, sondern das ist sehr viel Arbeit über viele Jahre. Aber dass es jetzt erscheint, ist nicht ohne Grund. Denn ab Mai feiert sich die Bundesrepublik als 70 Jahre demokratische Staat, Verabschiedung des Grundgesetzes. Im Herbst 1949 ist der erste Bundestag nach der ersten Bundestagswahl zusammengetreten. Und das ist die Geburtsstunde der zweiten Demokratie oder jedenfalls der zweiten Republik. Und da wird, ich sehe das kommen, Konrad Adenauer wieder als großer Freiheitsheld gefeiert. Und ich finde, bei jeder Party braucht es jemand, der den anderen die Laune ein bisschen verdirbt.
Also 70 Jahre Grundgesetz auch als Anlass für die Veröffentlichungen. Es geht um Rechte in der Bundesrepublik. Handelt es sich da eher um ein Netzwerk, das gut vernetzt untereinander ist, oder einzelne Posten?
Naja, man könnte sich natürlich vorstellen, dass die HIAC, die Hilfsgemeinschaft der ehemaligen SS-Angehörigen, wäre tätig gewesen. Aber die haben sich untereinander wie alle Vereine gestützt. Das Netz für mich besteht darin, dass man ohne große Verabredung sich verabredet hat, die Vergangenheit ruhen zu lassen, einen Deckel drauf zu machen oder wie es Adenauer gleich am Anfang gesagt hat, wir müssen Tabula rasa machen, sonst können wir nicht neu anfangen. Das heißt natürlich, es gab keine toten Juden. Denen ist nie irgendwas passiert. Es ging nie gegen die Russen, es ging nie gegen die Franzosen. Es wurden keine Juden umgebracht, sondern die Opfer waren die Deutschen. Sie waren die Opfer Hitlers. Und sie waren die Opfer natürlich auch der Luftangriffe der Alliierten. Und sagen wir mal, die erste Gedenkbriefmarke in der Geschichte der Bundesrepublik zeigt tatsächlich ein Opfer, und das ist ein deutscher Kriegsgefangener hinter Stacheldraht, an den erinnert werden muss, weil er immer noch in Russland im Gulag schmachtet. Aber ein großer Bestseller der 50er Jahre, das Tagebuch der Anne Frank mit einem Vorwort von einem evangelischen Pastor, kommt ohne Juden aus. Die gab es nicht. Und damit konnte man offenbar weiterleben, dass man keine Schuld in sich braucht.
Das wäre meine nächste Frage. Ein großes Vergessen, aber sind Sie während Ihrer Recherche vielleicht oder haben Antworten darauf gefunden, wie das überhaupt möglich war, wieso es keinen Widerstand gab?
Naja, es gab schon mal im Dritten Reich sehr wenig Widerstand. Nein, Scarlett O'Hara in Vermittelnde Verweht sagt, es geht schon irgendwie weiter, morgen ist ein neuer Tag. Das ist offenbar ein menschliches Grundbedürfnis, wenn man der Literatur trauen kann, dass man möglichst viel abspaltet und das vergisst. Also dass ein Volk, das 12 Jahre Hitler zugejubelt hat und mit ihm in den Untergang gegangen ist, traumatisiert ist, das ist ganz klar. Aber ich habe eine Erklärung gefunden. Hitler war unter anderem so erfolgreich, weil er Wirtschaftswachstum, Erfolg, Exotik, Glück, Zufriedenheit versprochen hat. Und er hat nichts davon eingelöst. Aber diese ganzen Versprechen, ein eigenes Auto, ein eigenes Haus, Urlaub in Italien, Wohlstand, Vollbeschäftigung, ist in den 50er Jahren eingelöst worden. Warum heißt VW VW? Der Volkswagen ist eine Idee der Volksgemeinschaft des Dritten Reiches. Aber er wurde nie gebaut. Aber er wird sofort nach dem Krieg, als man ihn nicht mehr als Kübelwagen braucht, vom Band laufen. Also insofern auch hier die Kontinuität des Dritten Reiches.
Ich höre da auch raus, das Ganze ist ein wenig moralisch verwerflich, sehen Sie genauso. Gleichzeitig beschreiben Sie das aber als unausweichlich. Klingt ein wenig zynisch für mich.
Naja, die Geschichte ist zynisch, das bin nicht ich. Die Geschichte geht traditionell über die Opfer weg. Die kann ich nicht dafür verantwortlich machen. Das ist der Lauf eben der Weltgeschichte. Aber ich muss natürlich jenseits der Anklage sagen, ich vermute mal, mit mehr Einkehr, mit mehr Besinnung, mit mehr Schuldbewusstsein wäre dieses legendäre, weltweit bewunderte Wirtschaftswunder gar nicht möglich gewesen. Also dieses Vorwärts und alles vergessen ist die Voraussetzung für das Wirtschaftswunder gewesen. Wenn man sagt, wir müssen aber aus den Trümmern neue Städte bauen, wir müssen Arbeit finden, wir müssen wieder genug zu essen haben, dann ist es zunächst einmal ein Überlebenswille. Aber dass man zu gar nichts in der Lage war, das ist für mich unbegreiflich. Es ist menschlich, aber es ist mir unbegreiflich, dass es nicht, sagen wir mal, schöner alter Ausdruck, dass eben nicht das Gewissen schlägt.
Legitimiert der wirtschaftliche Erfolg die Vergangenheit in dem Fall?
Naja, das ist eine Ansichtssache. Wenn Sie eine Firma wie Flick anschauen, das ist ja eher ein Konzern, ein Konglomerat, Die würden sagen, ja, wieso? Wir haben ja nicht mehr für den Krieg gearbeitet, wir haben ja zivile Produkte hergestellt und wir haben den Leuten Lohn und Brot gegeben, die konnten weiterleben. Also was ist falsch daran, wenn wir Exportweltmeister werden? Das ist eine neue Entwicklung, dass Unternehmen Ethikberater bestellen, aber die kommen auch nur reinhalten, vortragen, werden wieder rausgewunken und dann macht man weiter und es werden weiterhin Panzer nach Saudi-Arabien exportiert.
Ich möchte einmal noch zurück, um das Ganze ein wenig mehr zu verstehen, vielleicht anhand einer konkreten Person, der ehemalige Wehrmachtsgeneral Reinhard Gehlen. Seine Organisation Gehlen war ja der Vorgänger des heutigen Bundesnachrichtendienstes. Wie konnte dieser Mensch denn so weit aufsteigen? Wie ist da der Werdegang?
Er war ein General an der Ostfront und ich glaube, das ist das Wichtigste. Er war in der Abwehr, was ja auch schon ein Geheimdienst war, und er hatte ein Netzwerk von Informanten. Bis 1945, 1946 waren die USA mit den Russen, mit der UdSSR Verbündete, um Hitler zu besiegen. Kaum war das gelungen, begann die Spaltung zwischen Ost und West. Und es stellte sich heraus, dass die Amerikaner absolut nichts über ihren ehemaligen Bündnisgefährten wussten. Wer aber was wusste, war Gehlen. Also wäre er General an der Westfront gewesen, wäre er völlig unnütz gewesen. Die Amerikaner hatten keine Informationen. Er konnte sagen, ich habe bis heute Informanten hinter dem eisernen Vorhang. Die liefern mir die Informationen, die ihr nicht habt. Also der war Kapital, der war wichtig. Und zum Werdegang gehört natürlich dazu, das Feindbild hat sich ja keine Sekunde verändert. Hitler hat einen Krieg gegen den jüdischen Bolschewismus geführt im Namen des Abendlands. Ab 45, 46, 47 geht der Krieg weiter. Es gab ja viele Wehrmachtsgeneräle, die haben gedacht, okay, wir haben verloren, aber unser Ziel ist ja nicht falsch. Also jetzt marschieren wir gleich mit den Amerikanern gegen die Russen. Auf der Geheimdienstebene hat es genauso funktioniert.
Noch ein anderer Fall, denn wir hatten es ja vorhin schon vom Grundgesetz. Ein ehemaliger Nazi-Richter, Theodor Mauns, der hat das Grundgesetz kommentiert, also eigentlich die Grundlage unserer Demokratie, ist heute auch noch als Herausgeber gelistet. Was bedeutet das für eine junge Bundesrepublik?
Ich glaube, auch hier ist das Motto Augen zu und durch. Es gibt ja diesen legendären Spruch von Adenauer, wir können kein Außenministerium aufbauen ohne Leute, die von der Sache von früher her etwas verstehen. Das Dritte Reich währte ja nur 12 Jahre und die Beamten, die Juristen, alle waren noch relativ jung bei Kriegsende. Wenn man natürlich 6 Millionen Juden umbringt, wenn man Kommunisten, was weiß ich, Regimegegner ins Ausland treibt, muss man mit denen Vorlieb nehmen, die da geblieben sind. Man braucht ja für die Verwaltung einfach Leute. Also ich habe mal mit dem langjährigen CDU-Vorsitzenden und dann Kanzlerkandidaten Rainer Barzel gesprochen und habe gesagt, ja, Sie hatten ja diesen Hans Klopke, den Kommentator der Rassegesetze von Nürnberg, das war der Staatssekretär Adenauer im Kanzleramt. Und da sagt Rainer Barzel, er war ein fähiger Beamter. Aber genau das ist es. Er war ein fähiger Beamter im preußischen Innenministerium, im Dritten Reich und in der Bundesrepublik. Er war ein fähiger Beamter. Die Betonung liegt auf Beamt und fähig, ideologisch völlig uninteressant. Und die können alles mitmachen. Die waren Mitläufer im Dritten Reich und waren Mitläufer in der Bundesrepublik.
Jetzt springen wir mal zum Ende Ihres Buches. Das beenden Sie nämlich mit dem Satz: Mit der alten Ordnung war es 1969 endgültig vorbei. Wie kommen Sie denn zu der These, warum 1969? Hat da die massenhafte Amnestie ihr Ziel erreicht?
Da fand, wie die Formulierung damals lautete, ein Machtwechsel statt. Es wurde im März 1969 der einzige Minister im Kabinett Adenauer, der im Widerstand leistete, der nicht sofort für die Wiederaufrüstung war, nämlich Gustav Heinemann, zum Bundespräsidenten gewählt. Also er wurde innerhalb der Nomenklatur der Bundesrepublik rehabilitiert. Es war möglich, als Oppositioneller ins höchste Staatsamt aufzusteigen. Und das zweite Ereignis 1969 ist natürlich, dass als Ergebnis der Bundestagswahl ein Emigrant, also wirklich ein echter Regimegegner, Bundeskanzler werden konnte, Willy Brandt.
Ich möchte noch einmal zum aktuellen politischen Klima zurückkommen, und in Ihrem Buch, da nennen Sie ganz konkrete Feindbilder, die Bolschewisten, das gehört irgendwie immer dazu. Wenn wir von der heutigen Lage sprechen, welche Feindbilder haben das heute ersetzt?
Viele, also es ist also nicht mehr so konkret wie der Russe, der Kommunist oder sonst irgendwas. Diese diffuse Bedrohung, die offenbar viele spüren durch den Einwanderungsdruck, das ist so was Amorphes, da kommt etwas über uns, wir werden entfolgt oder umgefolgt oder wir sind nicht mehr mit uns identisch. Offenbar braucht es zur Selbstdefinition, zur Selbstvergewisserung, zum Selbstbewusstsein immer irgendeine Form von Feind. Also zumindest irgendetwas, von dem man sich absetzen kann, um zu merken, wer man selber ist. Ich weiß nicht, ob das eine anthropologische Konstante ist. Es ist erschütternd.
Ich habe mit dem Autoren und Journalisten Willi Winkler über sein neues Buch gesprochen. Das braune Netz ist im Januar im Rowohlt Verlag in Berlin erschienen. Vielen Dank, Herr Winkler.
Gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.